BB Maxi an die Bluetooth Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Baby Maxi an die Bluetooth Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby Maxi an die Bluetooth Box.
Bluetooth Box.
Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Los.
Baby Maxi an die Bluetooth Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Du hast so viel gehasselt,
du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit.
Das ist ein Break in deinem Leben.
Können wir jetzt nicht alles. Hallo, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, Boomer Cringe.
Ja, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, mitten, wenn das im Intro läuft, hätten wir Jan seinen Fuß in die Kamera. Ja.
Wir haben Kalenderwoche Nummer 25. Hier ist Boomer Cringe bei Spotify. Heute ist Mittwoch, der 19. Juni 2024. Und ich möchte direkt zu Beginn diese Sendung beginnen mit einem unangenehmen Akt. Ich möchte nämlich hier live im Podcast zum allerersten Mal überhaupt im deutschen Podcast-Geschäft live ein Blasenpflaster. Ein Blasenpflaster möchte ich jetzt abreißen. Achtung, ich.
Wo an der Hacke?
Ich habe es hier an der Hacke dran. Ich werde es jetzt.
Ja.
Ob man es akustisch einfangen kann. Es klebt sehr fest. Hier kommt der Sound. Achtung, und Achtung jetzt, Achtung.
Ich weiß, wie hart die immer, die kleben extra hart, sonst ein Blasenpflaster.
Aber wie?
Hat es aber alles rausgeholt, das ganze Blasenwasser?
Es ist alles, also da muss ich jetzt mal kurz, da muss ich mich erstmal kurz wundern. Das war jetzt gerade mein Blasenpflaster, was ich abgezogen habe.
Was ist das erste Mal,
dass
du sowas benutzt hast?
Das wollte ich nämlich sagen. Ich habe nämlich, neige nicht dazu, Blasen zu haben und das kommt selten vor. Und ich habe jetzt zum allerersten Mal, weil es so eine dicke Blase war an der Hacke, zum allerersten Mal.
Hatte sich da Wasser gebildet schon?
Ganz schlimm, das hat richtig doll weh. Ich hatte bei einer Fernsehaufzeichnung neue Schuhe an und die Fernsehaufzeichnung dauerte 4 Stunden und 20 Minuten. Und da habe ich mir wirklich mit den neuen Schuhen hinten das alles aufgeschrubbelt. Das war eine riesige Blase und die tat richtig...
Die Hacken wund gelaufen.
Höllisch tat es weh. Und dann bin ich zur DM gegangen und der Mann hat mich ausgelacht an der Kasse, als ich dann gibt's sowas wie Blasenpflaster? Kann man das bei Ihnen kaufen? Ich dachte, ich muss zur Apotheke gehen. Ein ganzes Regal mit Blasenpflastern. Und ich habe zum ersten Mal diese Technologie bei Blasenpflastern, wenn man die da drauf macht, dann sieht das ja gar nicht aus, als wäre das drauf. Das ist ja so ein durchsichtiges Pflaster.
Das ist eine zweite Haut.
Das ist Blasenpflaster, ich habe das Gefühl, das ist ein komplettes Pflaster-Game, was bislang komplett an mir vorbeigegangen ist. Das sind ja Weltraumentwicklungen,
die da möglich sind. Ich habe schon öfter welche benutzen müssen, auf Tour auch, auf den Zehen. Aber sag mal, hattest du das vorher aufgeschnitten, die Blase? Ist das Wasser rausgekommen?
Das ist alles schon in der Sendung passiert. Also ich habe mir die Blase sowohl eingelaufen, als auch ich habe die Socken ausgezogen. Da war das schon so matschig hinten am Socken.
So sapschiges Blasenwasser an den Füßen, ne?
Das war schon hinten in den Socken reingelaufen. Und jetzt ist dann noch... Jetzt kann ich das so lassen. Ich habe es jetzt 4 Tage drauf gehabt, habe jeden Tag natürlich gewechselt, aber jetzt gerade eben zum ersten Mal habe ich das Blasenpflaster abgezogen und es war keine. Gestern war da noch so eine Blase unterm Blasenpflaster, als hätte sich da so Luft gebildet oder sowas, wie so eine. Weißt du noch, wie man
so ein Untermieter, so eine Blase in der Blase.
Weißt du, wie wir jungen Leute, die aus so einfachen Verhältnissen kamen, wie wir früher unsere Fahrräder repariert haben mit. Inzwischen, ich glaube, Fahrradschläuche gehen gar nicht mehr so kaputt wie früher, aber ich habe das noch richtig beigebracht bekommen, Fahrradflicken. Und da war das ein bisschen so ähnlich.
Mit dem Eimer, mit Wasser und dann das Loch suchen erstmal. Na klar, habe ich auch beigebracht.
Dann mit der Hand durch den Mantel fahren und gucken, ob man da irgendwie einen Splitter hat oder sich was eingefahren hat. Und dann hat man immer diese komischen Sachen draufgeklebt. Mit so einer Vulkanisierflüssigkeit.
Das war in so einer kleinen Schachtel, in so einem Plastikschachtel drin, immer dieses, das Flickzeug.
Und ich hatte das in so einem kleinen Täschchen unter meinem Sattel.
Auch. Also weißt richtig MacGyver.
Richtig uncool.
Hattest du so eine kleine Tasche unter dem Sattel?
Ja, also in meiner ganz uncoolen Phase auf jeden Fall. Ich hatte auch ein weißes Jugendrad, ein weißes Rad mit so einem ganz feinen Gestänge, was mir zum Glück, glaube ich, irgendwann geklaut wurde in Bremen-Nord. Da konnte man sich auf Bremen-Nord verlassen. Was uncool wird, wird geklaut. Was zu uncool ist. Und dann habe ich irgendwann ein Mountainbike gehabt, was ich mir dann irgendwie gekauft habe. Und dann irgendwann.
Das war in meiner Kindheit, also so bei den älteren Leuten in meiner Familie oder auch so, dass Männer, wenn sie pensioniert wurden, sich ein Fahrrad gekauft haben, Satteltaschen und den ganzen Vormittag mit dem Fahrrad unterwegs waren und sich dann, mein Opa zum Beispiel auch, und sich dann mit seinem Fahrrad auf die Autobahn gestellt hat und einfach runtergeguckt hat.
Naja,
und ich habe bis heute das psychologische Ding noch nicht ganz, was es genau ist, warum das vor allem Leute machen, Rentner, die stellen sich dann mit dem Fahrrad, vor allem Männer, mit dem Fahrrad mit Satteltaschen auf die Brücke und gucken sehnsüchtig so eine halbe Stunde auf die fahrenden Autos. Ist es so das Gefühl, die haben es gut, die können noch mal raus oder was steckt da genau hinter?
Ja, wir haben das, glaube ich, schon mal versucht zu erörtern und haben beide festgestellt, dass wir ja, wir haben das schon in der Sendung besprochen, dass wir beide dazu neigen,
das auch irgendwas zu tun. Nicht erinnern, wirklich.
Das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir in einem Alter sind, wo wir auf Autobahnbrücken stehen und runtergucken, dass man sich an gewisse Dinge, die man lang und breit besprochen hat, nicht mehr erinnern kann. Nee, dass wir beide, dass die fahrende Autobahn, so ein bisschen sind wir, glaube ich, zu dem Schluss gekommen, so die Vergänglichkeit, die Lebenslinien, eine Allegorie auf die Lebenslinien, das fortlaufende Leben. Man sagt Hallo und man sagt auf Wiedersehen. Man freut sich, wenn jemand hupt. Wie im Leben auch, im echten Leben ja auch.
Ja, und oben steht ein Rentner und guckt nach unten und denkt sich, ihr sterbt auch alle irgendwann. Ja, genau. Wir sind alle irgendwann, so vielleicht so ein beruhigendes in sich denken. Apropos Blasenpflaster, das ist ja sinnbildlich. Wir leben ja alle gerade in unseren Bubbles. Ne? Die ganze Welt braucht ein Blasenpflaster eigentlich. Ne? Das kann man ja vielleicht mal als schön als Sinnbild sehen. So, ne? Wir reißen heute mal das Blasenpflaster ab des Lebens und öffnen uns. Ja. Wie sieht's aus bei dir mit der EM? Wie viele Spiele hast du gesehen? Wie groß ist das Fieber? Was hältst du nach dem ersten Spiel von der deutschen Mannschaft?
Gute
wie
Frage.
Ist deine Einschätzung? Wie ist deine Einschätzung?
Gute Frage, lieber Olli, wo wir eigentlich Fußball ausklammern wollen, weil das ja schon überall
besprochen. Es ist ja auch immer ein bisschen ironisch gemeint. Also, du glaubst jetzt nicht wirklich, dass ich ernsthaft von dir deine Einschätzung, sondern ich will wissen, wie weit du damit dich konfrontierst.
Ich habe mir einen EM-Plan gekauft mit einem Turnierplan. Ich habe nämlich den Spaß daran, die Ergebnisse einzutragen und selber schon vorab, bevor mir das irgendeine Zeitung verkündet, die K.O.-Rundenspiele zu kennen, weil ich das alles fleißig in meinen Plan eingetragen habe. Das habe ich an meiner Wand hängen. Da trage ich auch jeden Tag die Spiele ein. Und ich muss sagen, mich hat zum ersten Mal seit ganz langer Zeit die Mannschaft, der deutsche Fußballnationalmannschaft überzeugt. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, jetzt wo sie nicht mehr Mannschaft heißt, die Mannschaft, es ist eine Mannschaft. Ne? Es ist eine Mannschaft geworden. Es ist eine echte Mannschaft. Man hat ein ganz, ich weiß gar nicht, was das ist, wie man das beschreiben soll. Wir sind ja nun wirklich keine Sportreporter und ich auch kein ausgewiesener Fußballexperte, aber man spürt eine Art Teamgeist, der so eine gewisse Leichtigkeit im Zusammenspiel, würde ich sagen. Also eine Leichtigkeit im Zusammenspiel. Hast du dieses Video gesehen, wo ein Teil der Mannschaft am Pool irgendwie so ein Fußballspiel gemacht hat und Niklas Füllkrug am Ende nochmal den vorgelegten Ball mit Kopf in so ein auf dem Wasser treibenden in den Ring rein lupft und
das
so?
Das habe ich tatsächlich gestern Abend vom Schlafengehen beim Rumscrollen irgendwo gesehen, hab dann aber gedacht, das sind irgendwelche Typen, die so Tricks machen.
Das war die deutsche Fußballnationalmannschaft und das war Niklas Füllkrug am Ende, der das mega sympathischer Move, muss ich echt sagen, seine kleine süße Tochter dann auf den Platz geholt hat und zwar echt mit, ich habe danach noch ein Interview mit ihm gesehen, mit dem Hintergedanken, dass sie zwar klein ist, noch sehr klein ist, das alles mitbekommt, aber natürlich, dass sie eines Tages, ey, unglaublich, ich war bei meinem Papa auf dem Platz, als der das EM-Spiel gewonnen hat mit 5-1 und auch ein Tor geschossen hat. Und das bin ich. Also das hat er bewusst gemacht, nicht nur für den Moment, sondern auch damit sie eines Tages mal sagen kann, guck mal, da hat mein Papa mich mitgenommen und so. Das fand ich mega süß. Finde ich ein geiler Magger irgendwie. Ja. Finde ich gut.
Ich habe das Spiel so zur Hälfte nur gesehen, weil ich irgendwie im Keller vorankommen wollte. Ich wollte Regale aufbauen.
Echt?
Und es hat dich hingezogen. Steckregale. Ich verliere die Nerven. Alleine Steckregale aufbauen. Diese ganz klassischen Dinger, ne? Aber dann geht das da wieder raus. Da, das nervt total. Das hat mich irgendwie so fuchsig gemacht.
Du musst bei diesen Dingern immer einen zweiten Mann mit dazu holen.
Ja, du brauchst einen zweiten Mann.
Was da steht, immer einen zweiten Mann.
Aber
war
kein zweiter Mann. 11 Mann auf dem Spielfeld haben alles gegeben. Und ein Mann allein im Keller hat die Nerven verloren und hat versucht, Steckregale aufzubauen. Und deswegen habe ich nur so ein bisschen gesehen, weil ich habe momentan so ein Spleen. Ich kann nicht ins Bett gehen, wenn ich eine Arbeit nur halb fertig habe. Wenn ich wüsste, das schlägt jetzt da noch und morgen früh würde ich durch den Keller watscheln und würde da diese Regale sehen, würde ich im Strahl kotzen. Ehrlich, also das, ich kann, dann schlafe ich ganz schlecht.
Und das Schlimmste ist, wenn dann während dieser Aufbauarbeiten die verkrampft schon sind, weil es gelingt nicht und dann unterzuckerst du langsam. Du bist aber zu wütend, um dir was zu essen zu organisieren und dann wird es immer schlimmer und dann kommst du mit so einem elenden Mundgeruch aus dem Keller raus.
Richtig, der trotzige Mensch. Der trotzige, du könntest
ja.
Du könntest einfach denken, weißt du was, du trinkst jetzt mal einen Kaffee, gehst nochmal nach oben, machst dir ein Brötchen, aber nein, was machst du? Du stehst trotzdem und steigerst dich immer mehr in diese Missmut, in diesen, und dann reißt das auseinander, irgendwann brüllst du selber, Mann! So, weißt du, so laut und bist genervt von allem. Es ist nicht gut, das liegt daran, dass wir das Talent des Lebens manchmal vergessen zu, also so auszuholen.
Dings.
Rauszuholen aus. Ja, du weißt schon.
Also das, was die Nationalmannschaft gerade hat, das fehlt dir. Ich finde das, macht Spaß, sich anzuschauen und irgendwie so ein Musiala, was für ein Typ, der ist mir beim FC Bayern gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt fällt er einmal auf, was für ein netter, sympathischer, lustiger Vogel, was das für eine coole Mannschaft ist.
Es ist eine coole Mannschaft. Ich bin noch nicht so. Eher als HSV-Fan ist man nach einem gewonnenen Spiel nie so ganz euphorisch. Das schlägt sich jetzt auch auf die deutsche Mannschaft nieder. Ich warte jetzt erstmal das zweite Spiel ab, bevor ich jetzt sage, das Sommermärchen, wir werden Europameister, wir ficken sie alle, so wie das eigentlich jetzt schon der Tenor in der großen Presse überall ist. Da warte ich immer dann nochmal ab. Aber ich freue mich natürlich voll, dass es so gut das erste Spiel gelaufen ist.
Ja, heute ist es soweit.
Heute ist es soweit. Ja,
18 genau, Uhr Deutschland gegen Ungarn. Ist nicht Deutschland gegen Ungarn dieses legendäre WM 54 Ding? Das war doch unser Endgegner, oder nicht?
War das unser Endgegner?
Beim Wunder von Bern? Guck mal, Deutschland, Ungarn, 1954. Ich glaube, es war Ungarn.
Guck mal, wer von uns beiden ist der Tommy Schmidt? Das ist eindeutig du. Was du hier raushaust, Namen von Spielern, jetzt auch noch mit historischer Geschichte der deutschen Mannschaft.
Das war aber nur,
würde ich an deiner Stelle jetzt mal wirklich überlegen, ob der ZDF nicht da noch jemanden braucht für Sportreportage. Ja. Und weißt du was? Die würden dich nicht gleich, weil Fußball ist die Königsdisziplin. Du müsstest erstmal Dressurreiten moderieren. Das geht nämlich nicht so einfach beim ZDF. Das ist, glaube ich, wirklich so. Ja. Ja. Jürg von Dora hat auch nicht angefangen mit Bundesliga.
Der musste sich erstmal durch die Regionalberichterstattung bei Radio Bremen durch hocharbeiten.
Nee, aber das Radio erstmal machen müssen und so.
Warum ich das nicht machen würde, ist, mich kacken diese weißen Sneaker so an, wenn ich Per Mertesacker und
Christoph, hab ich genauso drei Typen mit weißen Sneakers.
Sneakern und Alter, Anzug, was ist das für ein Dresscode? Die sehen alle aus wie aus FIFA 2015, so NPC-Klamotten einfach. Was ist das für diese komischen Jacken?
Ich
muss zu meiner Schande
gestehen, ich hatte auch bei unserem Dings-Auftritt da im ESC, hatte ich auch weiße Sneaker zum Anzug. Ich fühle mich dann immer so halb so Kai Pflaume-mäßig.
Ist auch
manchmal,
so.
Manchmal habe ich so einen Mangel an Alternativen, weil es mir ein Lackschuh oder so ein normaler Schuh für den ganzen Abend. Mein Problem ist einfach, für den ganzen Abend so einen schönen italienischen Herrenschuhen geht auf die Füße. Kannst du dir gleich hier blasen? Ja.
Stichwort Blasen. Ich hab so Herrenschuhe.
Aber dann würde ich mir die Schuhe schon am Abend vorher in Aluminium einwickeln, damit ich die wirklich tragen kann, die Dinger. Aber
mir gefällt es auch nicht, wie Jochen Breyer, der große Investigativmann vom ZDF, liebe Grüße, wie der sich da so schuhmodenmäßig gemein macht mit den Spielern. Du musst doch als Journalist da ein bisschen Interesse dran haben, dass du so ein kleines bisschen eine Grenze ziehst. Du kannst ja nicht auch mit diesen scheiß weißen Sneakern, Alter, die sind so weiß und so sauber, dass du nicht mehr die Marke erkennen kannst. Was soll das denn?
Jerry Seinfeld trägt aber auch diesen Look, zum Beispiel um das Internet, oder?
Als ich den gesehen habe im Beacon-Theater Anfang des Jahres, hatte der das auch an und finde ich ein kleines bisschen unsympathisch. Ist so ein bisschen manifestierte Midlife-Crisis, ehrlich gesagt. Und dafür ist Per Mertesacker und Christoph Kramer sind auch viel zu jung dafür. Und Jochen Breyer, eigentlich als Journalist, sollte wenigstens so einen anständigen Herrenschuh tragen. Wenigstens da sich so ein bisschen abzuheben. Aber diese verstehe ich gar nicht. Was ist das für ein... Und dann diese komischen Jacken und dieses... Sieht alles so super geleckt aus und als würde man das nie anziehen, sondern nur für den Abend irgendwie. Die Schuhe sind doch auch unrealistisch weiß.
Also ja, die sind so weiß. Alle Schuhe sind so weiß. Das ist aber, guck mal, da sind wir auch wieder so richtig so empfindliche Modetypen. Mir ist das nämlich auch aufgefallen. Vorher das Interview, die drei da standen und alle drei in Anzug und weißen Turnschuhen. Und man hat sich gedacht, was für ein Lackaffen-Look, ne? Obwohl das eigentlich der ganz normale Standard ist. Wahrscheinlich sind wir da wieder die Verkrampften.
Aber das Lackaffen-Look stimmt aber. Ich da aber auch gedacht, Lackaffen.
Lackaffen-Look. Dabei mag man die alle.
Ja, nette Leute im Lackaffen-Look. Der Lackaffen-Look. Klingt wie so ein neuer Song von Bodo Wartke und Marty Fischer. Der Lackaffen-Look.
Lackaffen-Look, stimmt. Jan, frag mich mal, was ich am Wochenende
gemacht habe. Was hast du am Wochenende gemacht?
Ich war in Portugal.
Portugal?
Was? Ich war in Portugal. Ich war nur für ein einziges, bin für ein Konzert nach Portugal gekommen.
Wen hast du denn gesehen? Irgendwas Saudade-mäßiges?
Ich habe die Scorpions gesehen. Ich bin sogar eingeladen worden von meinem Plattenfirmenboss, die Scorpions zu sehen, weil ich die Scorpions, ja, ich habe ja ein großes Herz für die Scorpions. Und deswegen würde ich mal sagen, würde ich ganz gerne mal kurz auf Metal am Mittwoch den Trailer drücken, ja, und dir ganz kurz erzählen, wie das war.
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Herzlich willkommen bei Metal am Mittwoch, eure coole Metal-Rubrik.
Hallo meine lieben Freunde, hier ist Tom Angel Ripper von Sodom und ihr seid bei Metal am Mittwoch mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ja. Viel Spaß.
Du warst in Portugal bei den Scorpions, genau. Nur am Wochenende.
Ich war bei den Scorpions und ich habe ja Klaus Meine und Rudolf Schenker schon vor 10 Jahren mal auf einer Party kennengelernt. Da habe ich die Geschichte erzählt, wie die links und rechts von mir saßen. Rudolf hatte doch schon ein paar Calperinia getrunken und irgendwann so gesabbert ein bisschen an der Seite. Da hat Klaus ihm das weggemacht mit der Serviette. Das fand ich so süß, ey. Das war wie so ein altes Ehepaar. Und dann haben wir ja auch noch für meine Serie Sound of Germany ein Interview gemacht mit den Scorpions, wo es um Musik ging. Und ich weiß ja, dass vor allem viele HörerInnen von unserer Sendung, die noch die Scorpions erst kennengelernt haben mit Wind of Change, diese Band wahrscheinlich nur aus dieser Zeit kennen, als Lieblingsband von Gerhard Schröder, der wurde ja, glaube ich, auch oft irgendwie da bei den Konzerten war. Es war wie Boris Becker, der zu Marius Müller-Wesseln gegangen ist. Die Band war groß und der Song irgendwann nicht mehr zu ertragen. Das waren die 90er Jahre. Was aber viele nicht kennen, ich aber wiederum, ist der ganze lange Weg, den die Scorpions aus den 70ern bis in die 80er gegangen sind. In den 80er Jahren der absolute Höhepunkt, also Anfang der 80er Jahre, 84, 85, in Amerika auch riesengroß gewesen. Auch immer noch eine große Fanschar in Südamerika. Wirklich viele tolle Platten gemacht haben. Nenn mir mal 3 Songs, Jan, von den Scorpions.
Also Hurricane, Rock like a Hurricane. Und dann hört es auch schon auf bei mir.
Wind of Change natürlich.
Ja, Wind of Change, und Don't You Forget About These und Radio Orchid außerdem noch.
Ja, das sind Fury in the Slaughterhouse, die andere große Band aus Hannover. Ja.
Da übrigens aber kurz, wie gesagt, wo wir darüber reden, ich möchte es einmal kurz unvergessen, Lars Klingbeil bei Karin Mioska mit diesem unglaublichen O-Ton hier.
Dies ist nicht die Zeit für Fragen. Dies ist nicht die Zeit zu weinen. Dies ist nicht die Zeit zu schlafen, während wir kämpfen. Dies ist nicht die Zeit zu sterben. Sie wissen, von wem das ist.
Ich vermute, es kommt von Präsident Zelensky.
Oh nein. Mal auf Englisch. This is not the time to wonder.
Ach. Hey, Fury in the Slaughterhouse.
Genau, das ist eine...
Sorry, jetzt habe ich gerade...
Das ist so witzig.
Hätte man die Europawahlergebnisse schon bei diesem Interview eigentlich für die SPD...
Abhaken können. Lass mich kurz ein bisschen noch erzählen über die Scorpions. Ja. Nein, überhaupt nicht. Alles gut. In den 70er Jahren, von 1975, die hatten schon 2 Platten gemacht. 75 In Trance, die 3. Platte der Scorpions, ja, war die Platte, die die Band eigentlich auf die Karte gebracht haben. Man muss bedenken, Hardrock und Heavy Metal gab es nur in einem überschaubaren Bereich. Es gab die Purple, es gab Led Zeppelin, die ja auch alles, also so große Impulsgeber dieser Zeit gewesen, Black Sabbath und so. Und dann kamen auch schon die Scorpions. Und egal, ob du Metallica fragst, oder irgendeine andere Band, die in dieser Zeit oder in den frühen 80ern gegründet wurde, die waren fast alle Scorpions-Fans. Und die Band hat immer noch weltweit sehr viele Fans. Shakira ist Fan von den Scorpions, trägt jedenfalls oft ein Shirt. Und Rudolf Schenker, der Gitarrist und mit Klaus Meine die treibende Kraft sind, halt die beiden, die schon seit Anfang an dabei sind. So, ne? Und dann gibt es halt noch den berühmten Bruder von Rudolf Schenker, der heißt, na Jan, wie heißt der Bruder von Rudolf Schenker? Michael Schenker, richtig. Und der Michael Schenker, der begnadete Gitarrist, der auch immer der bessere Gitarrist war, muss man so sagen, war leider nur kurze Zeit bei der Band. Dann gab es noch Uli John Rhodes, der war auch noch in der Band. Inzwischen hat sich die Band seit 1981 mit Matthias Japs ziemlich gefestigt. Allerdings gibt es im Bass- und im Schlagzeugbereich gab es da mal ab und zu Wechsel. Und jetzt inzwischen trommelt da Mickey D. von Motorhead. Und der hat dieser Band nochmal wirklich eine absolute Auffrischung gegeben. Und ich habe die live gesehen, das hat richtig Spaß gemacht. Die waren hart wie nie, die haben derbe abgerockt. Es war unfassbar laut. Und ich laufe durch Lissabon, also durch dieses riesige Festival, und da stehen 80.000 Leute und gehen auf die Scorpions ab. Junge Leute, alte Leute.
Waren es nur die Scorpions oder waren auch andere Bands noch
nee,
da?
Es hat noch Evanescence gespielt, die kann ich überhaupt nicht ab.
Bring Kennst Me to Life, oder? Ist das nicht Evanescence?
Ja, ich finde, bei denen klingt jedes Lied scheiße. Mhm. Wirklich alles.
So ein bisschen Matschrock, ne? So auf dem Mischer alles irgendwie so ein bisschen gleich immer. Schlecht gemischte Band.
Ganz fürchterlich gewesen. Und Klaus Meine und Rudolf, ne, sind inzwischen Mitte 70. Und
echt?
Ich habe immer... Ja, Mitte 70 sind die beiden. Klaus Meine bewegt sich nicht mehr so viel auf der Bühne, aber er hat fantastisch gesungen. Rudolf Schenker bewegt sich noch sehr viel. Und ich bin im Bus mit ihm zur Bühne gefahren. Und wir haben gequatscht. Und wenn du Rudolf Schenker eine Frage stellst, dann fängt er ganz vorne an. Dann hält er dir einen Monolog über die Geschichte der Scorpions. Und das macht total Spaß zuzuhören, weil der auch irgendwie viel zu erzählen hat und auch spannende Sachen sagt. Und dann meint er, dass er halt Yoga macht und meditiert. Und dann meinte ich, geil, da habe ich auch neulich mit angefangen, so ein bisschen. Seit wann machst du das dann? Und er so, ja, damals, da die Beatles damit angefangen haben. Also er ist schon ewig dabei und wir denken immer hier, wir machen den neuen geilen Scheiß, aber das gibt es alles natürlich schon sehr lange. Echt, es hat so viel Spaß gemacht, dieser Abend, diese Band live zu sehen, und ich möchte einfach nur sagen, wenn ihr die Scorpions mögt, ne, die spielen gerade die Live at the First Sting Tour, das war die große Platte von 1984, da sind drauf Rock You Like a Hurricane, Coming Home, Still Loving You und all diese Songs spielen sie gerade, und die sind gerade wirklich mega in Shape und es macht total Spaß, und die spielen dann noch in Hamburg ein paar Konzerte, jetzt gerade, ey, was für ein Leben die auch einfach führen, fliegen die nach Lyon und spielen da auf dem Festival, sind halt weltweit immer noch eine große Band.
Und sind das dann, sind die dann Headliner bei solchen Festivals?
Die sind Headliner bei solchen Festivals. Wahnsinn. Und dann spielen die auch. Und Klaus Meine ist so ein sehr kleiner, zierlicher Typ, sag ich mal, aber mit einem großen, starken Charakter.
Hat er noch diese Kangol-Kappen auf immer?
Ja, die hat er immer noch auf. Den kriegt er nicht mehr ab. Die kriegst du nicht
mehr
ab.
Ja, aber besser als so ein Fifi aufzusetzen wie Gene Simmons oder so. Also,
ja.
Mehr würde im Alter auf jeden Fall mit so einer Kangol-Kappe.
Würde im Alter, und es sieht auch wirklich gerade nicht aus wie eine alte Band, die das gerade auf dem letzten Loch pfeift, sondern die haben gerade auch nochmal richtig Bock, das zu machen, und es hat total Spaß gemacht. Vielen Dank für diese tolle Einladung, dass ich das nochmal erleben durfte. Ich wollte die Scorpions immer mal im Ausland sehen, und wenn ihr jetzt auch ein bisschen mal mit den Scorpions euch auseinandersetzen wollt, dann packe ich jetzt mal Songs von der frühen Phase auf die Metal Mittwochliste, die wir haben, und zwar den Song Robot Man von der In Trance, ein fantastischer Song. Dann von 1980 von der Animal, wie heißt die nochmal? Animal, jetzt habe ich gerade einen Blackout, Alter. Jetzt, guck mal, Blackout ist auch ein Megasong. Ich mach Blackout von der Blackout einfach an. Auch ein Megasong von den Scorpions. Und als drittes, damit ihr auch von den neueren Sachen noch was kennt, was heißt neueren Sachen, auch von 1984, also alles Klassiker, die ich hier raufpacke. Coming Home, mit dem Song fangen sie übrigens das Konzert an. Mega Spaß gemacht, ein magischer Abend gewesen, aber durch den Atlantik ist es ja wirklich kalt in Portugal abends. Also es war wirklich. Ich war da. Du warst schon mal in Portugal, oder?
Sehr oft schon. Ist eines meiner Lieblingsreiseländer. Ich liebe Portugal.
Ich kannte mich in Portugal noch nie aus. Ich war noch nie in Lissabon. Ich war das erste Mal in Lissabon. Ich bin zum ersten Mal da durchgelaufen. Ich finde
Porto ist noch ein bisschen schöner.
Ja, ist noch ein bisschen schöner. Aber Lissabon, da, wenn du da runter zum Wasser gehst, dann saß da so ein sehr korpulenter Mann an so einem E-Piano und hat Coldplay gespielt. Die Sonne scheint, du gehst da runter. Die Leute sind alle bei sich, sind so, ich finde, es ist nicht so ein aufgeregtes Land. Das wirkt alles so.
Also ich finde Portugal.
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es sind die kultivierten Südländer, finde ich. Nein, so in ihrer Art.
Ich finde,
weißt du, was ich meine? Also
ich,
so,
wenn ich mit dem Auto.
Kultiviert, ich meine damit schlauer als, also die so, die haben so eine schöne Geschichte. Ich habe sehr viel so Pessoa gelesen und verschiedene, schon länger her, verschiedene portugiesische Dichter und so, also ein paar Sachen jedenfalls, und finde, da steckt so viel Kulturwürde und so viel Sachen drin, die ich interessant finde, die ich noch nicht mal in Worte und Melancholie, eine große Melancholie, jedenfalls bei Pessoa.
Ich finde, wenn man durch Spanien durchfährt, wenn man mit dem Auto durch Spanien durchfährt, dann beiße ich immer die Zähne zusammen. Also es gibt Leute, die lieben Spanien, ich finde Spanien eher so unspektakulär, und ich freue mich immer, wenn man über die Grenze fährt von Spanien nach Portugal und die Häuser auf einmal wieder gestaltet aussehen, nicht alles nur so ein blödes Weiß oder so ein Grau, sondern dass einfach schöne Häuser sind, teilweise mit irgendwie angemalten Fenstern, und das Essen gefällt mir ganz gut, die Stimmung, die Grundstimmung.
Ja, sehr fischlastig, aber das ist, wenn man doch so.
Mein Lieblingsstadt ist Porto. So mag. Ich liebe, also Porto ist wirklich richtig, richtig toll, da bin ich ganz oft schon gewesen, und meistens mit dem Elektroauto fahre ich dahin, und dann
ist aber das, sag mal, wie lange fährt man denn mit dem Auto nach Portugal?
Also entspannt würde ich sagen, nimm dir 3 Tage Zeit, dann machst du einmal Stopp in Lyon, frühestens oder spätestens eigentlich so unten Marseille, Südfrankreich, dann machst du noch einen Stopp in Spanien irgendwo, keine Ahnung, je nachdem wie du fährst, also wenn du kannst auch oben rumfahren, machst du dann noch Santander einen Stopp oder sowas, kannst du auch den ersten Stopp da machen, und dann fahre ich immer gern durch Spanien ganz durch, also ich brauche 3 Tage eigentlich, morgens losfahren.
Ja, du musst durch Frankreich, durch Spanien, und dann bist du irgendwann in Portugal. Und
das Geile ist
ganz schön lange Strecke. Ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, ich habe nicht gewusst, ich bin geflogen, musste fliegen, es gab eine kurze Zeit. Für alle, die sich jetzt echauffieren, schreibt's bitte in irgendeinem Forum oder so, aber schreibt's nicht mir. 3,5 Stunden fliegt man dahin. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, in Europa erreichst du alles innerhalb von 90 Minuten inzwischen mit dem Flugzeug. So spoilt ist man so irgendwie so. Aber dann, das waren ja echt 3 Stunden und 45 Minuten, die man da
ist ziemlich fliegt. Lang, aber ist natürlich schön und easy dahin zu kommen im Flugzeug. Ich finde es toll, die Landschaft durch Spanien da durchzufahren und dann irgendwie da anzukommen. Und das Tolle ist, jetzt kurzer Elektroauto-Exkurs, in Portugal...
Warte mal ganz kurz den Abbinder. Das war auf alle Fälle... Viele liebe Grüße an die Scorpions.
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Also vor allem mal so ein kleiner Konzertbericht, das finde ich ja also ganz anders als sonst, so aus dem Nähkästchen
plaudern. Ja, ich wollte es einfach auch nur erzählen und ich wollte einfach nochmal kurz wirklich mein Herz schlagen lassen für die Scorpions, weil ich wirklich finde, dass diese Band echt eine Musikgeschichte geschrieben hat und wirklich einen geilen Weg zusammengegangen sind, diese Typen. Und dann müsste man einen guten Film über Rudolf Schenker und Klaus Meine und deren 50 Jahre lange Anhaltebeziehung schreiben. Das würde mich echt interessieren, weil da sind wirklich viele geile Sachen dabei.
Apropos, aber gehen wir zurück nach Portugal. Elektroauto. Also muss ich jetzt vielleicht, machen wir einen anderen mal. Ich bastel eh mal eine Rubrik, wo ich wie früher du mit dem Hausboot oder mit deinen Spezialsachen, dass ich auch mal so ein bisschen die Gelegenheit habe, weil meine Nerdwelt ist die Elektroautowelt, da kann ich sehr viel zu erzählen. Und Portugal, nur ganz kurz, habe ich glaube ich schon mal angerissen, hat recht früh angefangen mit dem Aufbau einer Ladeinfrastruktur, bevor es einen europäischen Standard gab. Also wenn man mit dem Elektroauto eine große Europareise macht, dann hat man so Ladekarten meistens dabei, damit man immer auch mit RFID-Chip ohne Handyempfang irgendwo laden kann. Meistens hat man so 3-4 verschiedene Anbieter und da kann man dann irgendwo sicher immer laden. Die funktionieren aber alle nicht in Portugal, weil Portugal hat quasi, bevor es einen europaweiten Standard gab, seinen eigenen Standard gehabt und seitdem auch nicht, weil da ganz selten Leute von außerhalb kommen mit dem Elektroauto, den noch nicht angepasst. Das heißt, man muss in Portugal sich so 2-3 Apps immer runterladen, um zu laden. Pioniergeschichten der Elektromobilität, ja. Ist egal. Ich habe noch zwei, weil du jetzt gerade sagst,
jetzt, nee, wenn, guck mal, ich will jetzt auch mal mit dir reden, weil wenn das dein Steckenpferd ist, dann hilf mir doch mal. Ich brauche wirklich ein Auto bald. Ich denke ja immer an deine Worte mit dem Elektroauto.
Mach das.
Ich steig ja vielleicht um, aber vorher musst du mir erklären, wie holt man sich so eine Ladestation?
Nein, du kannst es entweder alles per App machen oder du, ich bin bei mehreren Netzanbietern.
Muss man nicht zu Hause so ein Ladeding haben, damit man das Auto immer aufladen kann?
Also ich weiß, dass wo du wohnst, da gibt es an den Straßenlaternen gibt es Ladegeräte, wo du einfach mit einem Kabel, was in deinem Auto mit dabei ist, dich anschließen kannst und hältst eine Karte dagegen und lädt dann über Nacht einmal voll auf. Da musst du nicht mal bei dir irgendwas installieren.
Und du musst aber eine Karte dagegen halten.
Genau, oder was? Du meldest dich quasi an bei Anbietern von Stromanbietern. Ja. Es gibt ENBW, es gibt wie heißen die? Ich guck mal hier, ich habe eine Elektrolurch-App, Ich bin bei Ionity Mobility Plus, bei Plug Surfing, bei ENBW, bei Mobility Plus, bei ChargeMap, bei Charge Now, bei Mio, dann bin ich auch noch bei eCharge, dann habe ich auch noch bei Easy Park, bei Tank-E und bei Tesla bin ich angemeldet und bei für Spanien Telpark, dass man auch in ich bin angemeldet bei bestimmt 10 Apps, aber das auch nur, weil ich weit und seit Jahren auch schon fahre. Es reicht eigentlich 2-3 Anbieter. Also zum Beispiel Plug Surfing, Mobility Plus.
Plug Surfing hört sich ja noch mal anderen geilen Sachen
an. Da kriegst du auch einen kleinen Buttplug geschenkt.
Aber nur für eine Zeit lang, da musst du ihn weitergeben. Wie den Kuchen, wie Hermann, den mit dem Sauerteig.
Genau. Nee, also du meldest dich quasi bei so Anbietern, dann legst du einmal deine Kreditkarte hin oder irgendwas, wo du dann das bezahlst. Und dann kriegst du so eine Karte zugeschickt und die tust du dann entweder ins Handschuhfach bei deinem Auto, in so ein kleines Mäppchen mit 3 Karten drin und hast dann eigentlich immer, egal wo du laden möchtest, eine Karte parat, kannst es aber meistens per App machen. Und das wird dann einfach abgerechnet über diese App, wie viel du dann bezahlst. Es ist etwas weniger als die Hälfte im Vergleich zu Benzin, was du in Stromkosten zahlst. Also es ist echt super und gerade bei Ionity zum Beispiel, die haben auch, sind irgendwie meistens mit erneuerbaren Energien sind die betrieben, diese Schnellladesäulen und du brauchst es eigentlich nur, wenn du auf langen Strecken unterwegs bist. Und wenn du jetzt, du bretterst ja ganz gerne, dann würde ich mal gucken, was die Strecke...
Nee, nicht mehr.
Naja, aber du fährst gerne lange Strecken Auto.
Ja, das stimmt, das fahre ich gerne, ja.
Also jetzt nicht schnell fahren, sondern du fährst gerne mal, keine Ahnung, 500 Kilometer, weil dich das entspannt. Das heißt, du solltest ein Auto dir organisieren, organisieren, was mindestens 500 Kilometer fährt oder 400, damit du, wenn du jetzt zum Beispiel von Köln nach Hamburg öfter fährst, damit du das in einem durchfahren, von Berlin nach Hamburg fährst, damit du das in einem durchfahren kannst.
Und also das möchte ich schon von so einem Elektroauto erwarten, dass ich diese Strecke ohne Stopp durchfahren kann.
Ja, dann hol dir, also kannst du natürlich klassische deutsche Hersteller, Mercedes, BMW, Audi, VW, kannst du eigentlich alle größeren Modelle holen. ID4 ist ja häufig benutzt, großer Wagen. Oder ich habe heute einen EQE gesehen von Daimler. Ich bin eher, muss ich sagen, eher orientiere mich eher in Richtung Asien. Ich finde es spannend, einen asiatischen Wagen zu fahren, weil die besser...
Okay, wir reden nächstes Mal drüber, weil sonst denken, jetzt kommen nämlich die Nachrichten wieder, der wird doch von der E-Auto-Lobby bezahlt.
Nee, wünschte ich.
Ja, es gibt ich weiß, aber,
hast ist nicht ja, groß genug, also um Leute mehr wie mich zu bezahlen.
Mehr Anzeichen kann man als Podcast-Moderator eigentlich nicht geben, dass man Interesse an E-Auto-Connection hat, als du. Ganz ehrlich, lass mich noch ein überall. Das sind da E-Autos, dein Steckenpferd, meins ist Fastfood. Ich habe eine kleine neue Theorie, warum Fastfood nie ausstirbt und sich immer wieder neu entwickelt und warum Fastfood, weil Fastfood einfach immer wieder mit neuen Namen die Kunden lockt. Früher hieß es Burger, jetzt gibt's den Smash-Burger, weil es halt plattgedrückt ist und ein bisschen crunchy ist. Dann sind es diese ganzen Namen, Jan. So zum Beispiel, man sagt inzwischen, hier sind ein paar Sliders. Habe ich früher nie gehört. Ich esse jetzt nur noch Sliders.
Das sind diese ganz kleinen, die man quasi...
Das sind ganz so klein. Mhm. Und das ist aber nichts anderes als ein großer Burger. Aber das klingt dann immer so exklusiv. Hey, nimmst du noch zwei Sliders dazu? Dann haben wir noch ein paar Toppings für dich am Start. Und wenn du willst, machst du an der Seite noch ein bisschen von dem neuen Cucumber... Cucumber kam, genau, das macht gerade unser Koch hinten ganz frisch mit der Gurke. Und dann reden die halt so, das ist halt das Wichtige. Wenn du einen Barbecue-Laden aufmachst, dann musst du den Leuten erzählen, hey, nimm ein paar Spare Ribs, dann nimmst du an der Seite noch ein bisschen von dem Coleslaw, ein paar Sliders und dann noch ein paar, also immer so Wörter. Und du denkst dann, oh, das ist alles so, der holt dann die geilen, geheimen Sachen aus dem Schrank. Dabei sprechen die sich untereinander, glaube ich, ab. Sagen, ab jetzt ist Sliders, jetzt gerade ist es nämlich Smashburger.
Ah ja, aber das ist schon länger, Smashburger gibt's doch schon länger.
Aber Smashburger, naja, ich habe den Smashburger lange verweigert. Vor allem, weil es keinen guten veganen Smashburger gibt natürlich. Ja, ne?
Aber das stimmt nicht. Inzwischen gibt es ganz gute vegane. Ich muss sagen, ich bin letztens echt auf dem Burger King hängen geblieben, weil das eine wirklich geile Idee ist, dass die alle Burger haben mit veganen Patties. Weil verstehe ich gar nicht, warum McDonald's das nicht macht. Es gibt doch vegane Patties. Bei ja. McDonald's, du musst dann nur der Geschmack ist doch egal.
Ich finde die veganen Dinger geil von McDonald's.
Ja, ich finde aber die bei Burger King besser, muss ich sagen. Ich habe so ein Big King XL.
Ja, da esse ich nicht mehr, seit Wallraff da irgendwie unten die Schläuche mal durchleuchtet hat, ey. Und die ganzen Ratten da rausgeholt hat und so. Nee.
Ja, ich war letztens beim Burger King, der war so ordentlich geführt, habe ich gedacht, komm, probiere ich mal, war ganz angetan. Mehr
du hast schon die Abschlussmelodie am Laufen. Ey, wir haben uns noch gar nicht gestritten heute.
Ja, muss man noch. Das ist doch kein richtiger Streit. Wir haben auch.
Nein, überhaupt
nicht. Wir reden aneinander vorbei. Was soll denn das? Manchmal reden wir aneinander vorbei. So weit sind wir nie auseinander.
Sind wir auch nie. Und ich finde auch immer, das war eine richtig lange Sendung letztes Mal. Wir haben so schöne Sachen gehabt. Und da hat man mal 5 Minuten. Und ich finde, das tut unserer Beziehung gut. Das unterscheidet uns auch von diesen anderen Scheiß-Podcasts, wo auch immer zwei Leute sitzen und über Keksorten reden oder sonst was, was wir alle schon vor 10 Jahren gemacht haben. Wir sind halt einen Step weiter. Und wenn ihr uns hört da draußen, dann seid ihr auf einer Bewusstseinsstufe höher als bei diesen ganzen anderen Podcasts.
Sehr gut.
Dann seid ihr nämlich bei den Leuten, wo echte Gefühle auch zwischendurch mal durchkommen und sonst was. Und wo man auch mal aneinander vorbeiredet, wie ihr zu Hause das auch mit eurem Partner, eurer Partnerin macht. Das ist das echte Leben, was zwischendurch jemand durchschammert, auch bei diesen beiden Kunstfiguren. Damit müsst ihr klarkommen. Ja. Aber wisst ihr was, wenn ihr damit klarkommt, dann seid ihr stabil fürs Leben. Dann seid ihr nicht so eine Weicheier, die nur immer hören, ja, guck mal, witzig, jetzt haben sie wieder geredet über die Tütensuppen aus den 80ern, die es nicht mehr gibt oder diese Marke. Das machen wir auch immer noch. Aber zwischendurch, ne, da haben wir auch richtig harten Sex mit euch.
Genau. Nein,
mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden.
Du schon, ich würde gerne noch zwei Podcast-Vorschläge. Wenn ihr jetzt denkt, ich bin gerade in Podcast-Laune und möchte gerne weiterhören mit was Tollem, dann habe ich zwei tolle Themenvorschläge. Die habe ich alle in den letzten Wochen gehört. Und zwar, das eine ist ein tolles Radio-Feature von SWR Kultur. Das heißt, Kindheit im Bauwagen, wie Löwenzahn fürs Leben prägt, von Leander Steinkopf. Ist schon von Anfang Mai und es ist eine wirklich fast wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Kinderserie Löwenzahn, die mich wirklich, als ich das gehört habe, merkte ich es, mehr geprägt hat, als mir lieb ist. Und ich habe als Kind schon gecheckt, dass der Löwenzahn nicht nur ein Zeichen ist von Natur, sondern dass es auch ein kleines subversives Element in der Serie ist. Der Löwenzahn bricht sich Bahn am Anfang in der asphaltierten Welt und da bricht der Löwenzahn durch den Asphalt durch und steht für neue Ideen und neue Konzepte. Hört euch das mal an, gibt's in der ARD Audiothek. Kindheit im Bauwagen, wie Löwenzahn fürs Leben prägt. Und auch ein ARD-Podcast ist Die Anschlags vom NDR und vom WDR. von den Journalisten Paulina Melling, heißt sie, glaube ich, Florian Flade und Manuel B. Wader, über ein Agentenpaar, was 2011 festgenommen wurde, was mehrere Jahrzehnte in Deutschland undercover lebte. Die Anschlags, also die Familie Anschlag, Herr und Frau Anschlag hießen die. Und die haben wirklich wie bei The Americans in Deutschland für die Russen spioniert. Spektakulär, die ersten beiden Folgen schon. Und es wird, glaube ich, dann noch besser. Ich glaube, insgesamt 6 gibt es. Das nur 2 Hörtipps, falls ihr nicht
sehr gut
aufhören wollt mit Podcast jetzt.
Wir hören uns immer am Sonntag weitermachen wieder mit Podcast.
Bis Sonntag. Tschüss.
Tschüss.